herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Eine nicht kommerzielle private Organisation veranstaltet einmal die Woche ein kleines Treffen für junge Menschen, die in sozialer Isolation leben. Bei diesem Treffen können die Betroffenen selbst entscheiden, was sie tun wollen. Sie werden nicht dazu aufgefordert, an Programmen für Selbstentwicklung oder Selbstentfaltung teilzunehmen. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hört ihr die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Nach einer großen Nachtdemonstration der Baugewerkschaft in der vergangenen Woche im Zentrum Seouls wollen Regierung und Regierungspartei die Änderung des Versammlungsgesetzes vorantreiben, wonach Versammlungen nach Mitternacht bis 6 Uhr morgens verboten werden sollen. Die Entscheidung stößt auf Kritik, dass die Regierungspartei die verfassungsrechtlich geschützte Versammlungsfreiheit einzuschränken versuche. Zum Schluss berichten wir darüber, dass die Schüler von heute, die mit dem Umgang mit der Tastatur von digitalen Geräten vertraut sind, meistens eine schlechte Handschrift haben. Deshalb gibt es nun auch Schulen, die ihren Schülern einen Kalligrafieunterricht anbieten. Zeit für etwas Musik. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit dem Lied Alright, gesungen von Rim Kim. 요즘 난 alright, 나가도 Am 17. Mai suchten 6 junge Menschen in ihren 20ern und 30ern einen Raum im Seouler Stadtbezirk Yongsan auf. Es handelte sich um ein kleines Treffen, das die nicht kommerzielle private Organisation der Youth, Menschen, die anderen Menschen auf die Beine helfen, einmal die Woche für junge Menschen, die in extremem sozialem Rückzug, also als Hikikomori leben, veranstaltet. Die Teilnehmer, die in einem unterschiedlichen Alter sind, in unterschiedlichen Regionen leben und auch unterschiedliche Laufbahnen haben, haben die Gemeinsamkeit, dass sie Erfahrung mit sozialer Isolation haben. Sie alle haben schon eine Zeit erlebt, in der sie zu anderen Menschen außer den Familienangehörigen kaum Kontakt hatten oder teilweise selbst zur Familie den Kontakt abbrachen. Die Teilnehmer haben an dem Tag zusammen Takoyaki, Oktopusbällchen, ein aus dem japanischen Osaka stammendes warmes Streetfood gemacht und sich miteinander unterhalten. Das Thema des wöchentlichen Treffens wird in einem Kakao-Tor-Gruppen-Chatraum mit 28 jungen Menschen mit Hikikomori-Erfahrung durch eine Abstimmung bestimmt. Das Treffen findet jedes Mal in einer anderen Zeit zu einem anderen Thema und mit unterschiedlichen Teilnehmern statt. Das wichtigste Prinzip des Treffens ist, dass die Teilnehmer das tun, worauf sie Lust haben. Ein 32-Jähriger, der im vergangenen Februar erstmals am Treffen teilnahm, war zum zweiten Mal dabei. In der Zwischenzeit hatte er seine Wohnung nicht verlassen. Sein Vater, der lange im Wachkoma lag, starb, als er 20 Jahre alt wurde. Um sich von seiner Erschöpfung nach der langen Pflege und dem Schuldgefühl zu befreien, entschied er sich für ein Studium in Japan. Er erkrankte aber dort an einer bipolaren affektiven Störung. Für die Behandlung kehrte er nach Südkorea zurück und lebte etwa 5 Jahre lang in sozialer Isolation. Er zog sich in sein Zimmer zurück und quälte sich selbst mit dem Gedanken, dass er ein Versager ist. Wenn es ihm etwas besser geht, teilt er seine Hikikomori-Erfahrung mit Jugendlichen. Es gibt auch Fälle, bei denen man als Hikikomori zu leben beginnt, weil man den Anforderungen der Gesellschaft hinsichtlich Lebenszielen wie Studium und Jobsuche nicht gerecht werden konnte. Der 31-jährige Choi Jin-Gwon begann nach dem Studium im Bereich mobile Schnittarbeit zu arbeiten, wurde jedoch Opfer eines Betrugs und verkroch sich danach 2 Jahre lang in seiner Wohnung. Seine Freunde fanden alle einen sicheren Arbeitsplatz und gründeten auch schon eine eigene Familie. Dies trieb ihn noch stärker in die Verzweiflung. Er wollte niemanden mehr sehen, hat sich auch aus den sozialen Medien zurückgezogen und seit 2 Jahre lang praktisch von der Bildfläche verschwunden. Die betroffenen jungen Menschen sagen, das kleine Treffen, das ihnen einmal in der Woche die Gelegenheit gibt, die Wohnung zu verlassen, spende ihnen etwas Lebenskraft. Der größte Vorteil des Treffens sei, dass man keine Sorgen haben muss. Es gebe viele Hikikomori, die selbst damit Schwierigkeiten haben, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Bei dem Treffen werde man zu nichts gezwungen. Es gebe keine Aufforderung, sich mit irgendwelchen Programmen für Selbstentwicklung zu beschäftigen. Man könne einfach tun, wonach einem gerade der Sinn stehe, und deswegen stelle die Teilnahme keine Belastung dar.
Kim Tae-yeol, Leiter der Organisation der Youth, sagt, wichtig sei, den betroffenen jungen Menschen einen Raum für das Knüpfen sozialer Kontakte zu bieten. Wenn man die Wohnung verlässt und andere Menschen trifft, denkt man als nächstes daran, dass man vielleicht auch neue Kleidung braucht. Der nächste Gedanke wäre dann, dass man auch arbeiten muss, um das Geld dafür zu verdienen. Ein 32-jähriger Mann, der seit vergangenem Sommer am Treffen teilnimmt, hat ähnlich gedacht und mittlerweile einige Teilzeitjobs angenommen. Die Teilnehmer hoffen, dass das kleine Treffen lange fortgesetzt wird. Ein Teilnehmer sagt, es gebe selten Treffen, die auf Initiative der als Hikikomori lebenden jungen Menschen freigestaltet werden. Daher soll es dieses Angebot noch möglichst lange geben. Hören Sie nun Asien kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Laut indischen Medien wie Hindustan Times veranstaltet die indische Regierung vom 22. bis 24. Mai in Srinagar, der Hauptstadt der umstrittenen Region Kaschmir, ein Tourismustreffen der Gruppe der 20. Indien hält im Vorfeld des G20-Gipfeltreffens im kommenden September in Neu-Delhi seit Ende des vergangenen Jahres an verschiedenen Orten im ganzen Land verschiedene Nebenveranstaltungen ab. Vor dem diesmaligen Tourismustreffen hat die indische Regierung sowohl in Srinagar als auch in ganz Kaschmir verschärfte Sicherheitsmaßnahmen getroffen.
Kaschmir steht seit der Unabhängigkeit von Indien und Pakistan im Jahr 1947 im Mittelpunkt eines bilateralen Territorialkonflikts. Vor allem in der unter indischer Kontrolle stehenden Region in Kaschmir kommt es häufig zu Demonstrationen der Bewohner, die gegen die politischen Maßnahmen der indischen Regierung Widerstand leisten. Es gibt auch häufig Aufstände, mit denen die Unabhängigkeit oder eine Fusion mit Pakistan angestrebt werden. Daher sind dort mehr als 500.000 indische Soldaten stationiert. Auch die angrenzende Region unter pakistanischer Kontrolle ist stark militarisiert.
Die indische Regierung rechnet für das diesmalige Tourismustreffen mit rund 180 Teilnehmern aus etwa 60 Ländern. Arvind Singh, Vizeminister des indischen Tourismusministeriums, sagte am 21. Mai, die G20-Veranstaltung in Srinagar stelle eine besondere Gelegenheit dar, das touristische Potenzial und den kulturellen Reichtum dieser Region zu zeigen. Pakistan kritisiert Indien scharf, weil es das Treffen in Srinagar abhält. Pakistans Außenminister Bilawal Bhutto Zardari teilte am selben Tag mit, das G20-Treffen in Kaschmir sei ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Indien könne die Stimme der Kaschmiris nicht durch eine Konferenz unterdrücken. Es sei undenkbar, dass Indien auf der Weltbühne eine wichtige Rolle spielt.
Auch die dritte Konfliktpartei China nahm an dem diesmaligen Treffen in Srinagar nicht teil. Wang Wenbin, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, teilte am 19. Mai mit, China sei gegen alle G20-Konferenzen, die in territorial umstrittenen Gebieten stattfinden, und werde daran nicht teilnehmen. Mit dieser Boykotterklärung wolle China einerseits auf Pakistan, zu dem China eine freundschaftliche Beziehung unterhält, Rücksicht nehmen und gleichzeitig Indien, dem es im Territorialkonflikt um Kaschmir gegenübersteht, in Schach halten, so die Analysten.
Japanische Zeitungen wie Mainichi Shimbun und Nihon Keizai Shimbun haben am 22. Mai berichtet, dass die japanische Regierung der Ukraine Militärfahrzeuge und Notverpflegung zur Verfügung stellen wird.
Laut Berichten hat der japanische Premierminister Fumio Kishida am Vortag bei einem Gipfelgespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Hiroshima das Versprechen gegeben, die Ukraine mit 100 Militärfahrzeugen und 30.000 Essensrationen für Soldaten zu unterstützen.
Kishida versprach auch, verletzte ukrainische Soldaten im Krankenhaus der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte in Tokio behandeln zu lassen. Das bilaterale Gipfelgespräch fand anlässlich der Teilnahme von Zelensky am G7-Gipfel in Hiroshima statt.
Kishida sagte weiter, alle japanischen Bürger würden den Wiederaufbau der Ukraine kräftig unterstützen. Zelensky sagte, er freue sich über seine Teilnahme am G7-Gipfel und bedankte sich bei Kishida für seine Einladung.
Musik Chinesische Medien wie der Beijing News haben am 22. Mai berichtet, dass die chinesische Hauptstadt Peking am 21. Mai ein Zahlungssystem per Handflächenscanning probeweise eingeführt hat.
Laut Berichten können die Nutzer einer U-Bahn-Linie, die die Innenstadt von Peking mit dem internationalen Flughafen Daxing in Peking verbindet, durch Scannen ihrer Handfläche die Stationen betreten und verlassen und auch die Fahrgebühren entrichten.
Die Fahrgäste müssen zunächst ihren Handflächenabdruck registrieren und das Zahlungsgateway von WeChat, eine Messaging- und Bezahl-App in China, autorisieren. Medien berichten, die Zahlung per Handflächenscan weise einen höheren Genauigkeitsgrad auf als eine Zahlung per Gesichtserkennung.
Auch im Vergleich zum Fingerabdruck sei der Handflächenabdruck sicherer. Bei der Fingerabdruckerkennung liest das Gerät die Muster auf der Oberfläche der Leistenhaut der Finger aus. Bei der Handflächenabdruckerkennung werden neben den Papillarlinien auch die Venen berührungslos erkannt.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Am 16. Mai hat die Gewerkschaft für Bauarbeiter, die dem Gewerkschaftsdachverband KCTU angehört, im Zentrum Seouls eine zweitägige Demonstration veranstaltet. Sie fordert von der Regierung ein Ende der Unterdrückung der Gewerkschaften. Nach dieser Demonstration beschlossen Regierung und Regierungspartei, eine Änderung des Versammlungsgesetzes voranzutreiben, nach der von Mitternacht bis 6 Uhr morgens Versammlungen und Demonstrationen verboten werden sollen. Park De-chul, Vorsitzender des Politikausschusses der Regierungspartei PPP, sagte, das Verfassungsgericht habe 2009 Artikel 10 des Versammlungsgesetzes für verfassungswidrig erklärt, mit der Begründung, dass er nächtliche Versammlungen im Freien einschränkt. Seitdem sind 14 Jahre vergangen, aber weil es noch kein Folgegesetz gibt, können nächtliche Demonstrationen im Freien nicht verboten werden. Damit die Bürger wegen übermäßiger Versammlungen und Demonstrationen keine Unannehmlichkeiten erleiden, wolle sich die Partei darum bemühen, das Gesetz schnell zu überarbeiten. Um lärmbedingte Schäden zu minimieren, wollen die Regierung und die Regierungspartei auch über eine Verschärfung der Lärmnormen diskutieren. Das Verfassungsgericht hat 2009 Artikel 10 des Versammlungsgesetzes, der nächtliche Versammlungen vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang des nächsten Tages vollständig verbietet, für verfassungswidrig erklärt. 2014 hat das Gericht die Regelung erneut für eingeschränkt verfassungswidrig erklärt, wobei lediglich das Verbot von Versammlungen in der Nacht in der Zeit von nach Sonnenuntergang bis Mitternacht in Betracht gezogen wurde. Die Frage des Zulassens der Versammlungen nach Mitternacht bis Sonnenaufgang wurde der Legislative überlassen. Angesichts dieser Tatsache will die Regierungspartei nun das Gesetz ändern. Jedoch stößt diese Entscheidung auf die Kritik, dass sie die Versammlungsfreiheit verletze. Die oppositionelle Minzhu-Partei kritisiert, dass die Regierungspartei wieder den Einsatz von Wasserwerfern erwähne und die Versammlungsfreiheit mit dem Stigma der Illegalität belegen wolle. In der Nationalversammlung hat die oppositionelle Minzhu-Partei die Mehrheit inne. Wenn die Minzhu-Partei die Gesetzesänderung ablehnt, kann das Gesetz im 21. Parlament nicht geändert werden. Am Vormittag des 18. Mai fand in der Chungdong-Oberschule im Seouler Stadtbezirk Gangnam-gu statt eines regulären Unterrichts eine Lehrveranstaltung zum Thema ordentliche Schrift statt. Ein Kalligraph war dazu eingeladen und gab 31 Schülern der ersten Oberschulklasse Tipps für die Verbesserung des Schriftbildes. Die Schüler wurden zunächst dazu aufgerufen, 5 Minuten lang auf einem DIN-A4-Blatt den Text des Schulliedes aufzuschreiben. Bei vielen war der Text unleserlich, obwohl man mit großer Konzentration die Schrift zu entziffern versucht hatte. Die Schüler machten sich über die Schrift der anderen lustig. Diese Oberschule hat in diesem Jahr bei 360 Schülern der ersten Klasse eine Unterrichtsstunde für ordentliches Schreiben eingeführt. Denn die Zahl der Schüler mit einer unleserlichen Handschrift ist drastisch gestiegen, seit die Schüler mehr an das Tippen auf digitalen Geräten und der Tastatur gewöhnt sind. Der Schuldirektor Lee Myung-hak sagt, die Handschrift sei ein wichtiges Mittel zum Ausdruck der eigenen Individualität und auch ein wichtiges Kommunikationsmittel, auch wenn wir in einem digitalen Zeitalter leben. Es sei notwendig, dass die Schüler lernen, sauber und ordentlich zu schreiben, bevor sie erwachsen sind. Die Schule hat vor, im kommenden Juli auch einen Handschriftwettbewerb zu veranstalten und den Schriftunterricht auf alle Schüler zu erweitern. Ein koreanischer Lehrer an einer Mittelschule in Incheon sagt, vor 10 Jahren habe es in einer Klasse wenigstens 3 bis 4 Schüler mit einer ordentlichen, schönen Handschrift gegeben. Zurzeit gibt es aber kaum noch jemanden, der wirklich sauber schreibt. In der Klausurzeit komme es häufig vor, dass die Lehrer zusammensitzen, um die krakelige Handschrift der Schüler auf den Antwortbögen zu entziffern. Ein Englischlehrer von einer Oberschule in Seoul erzählt, dass er ein früheres Antwortblatt von einem Schüler als Vergleichsmaterial heranziehen musste, um seine Handschrift auf dem Antwortblatt lesen zu können. Bei der Korrektur der Klassenarbeiten habe er immer Schwierigkeiten, das von den Schülern Geschriebene zu entziffern. Die Tageszeitung Joseon Ilbo hat am 17. Mai eine kleine private Anstalt für die Verbesserung des Schriftbildes im Seoul Stadtbezirk Gangnam-gu aufgesucht. Ein großer Teil der Besucher dieser Einrichtung sind Grundschüler und die Besucherzahl soll verglichen mit 5 Jahren zuvor um etwa 30% gestiegen sein. Die Anstalt ist mit einer Fläche von etwa 33 Quadratmetern sehr klein, aber am Wochenende wird sie von mehr als 50 Personen besucht. Der 57-jährige Leiter Yu Song-myung sagt, es gebe viele Eltern, die ihre Kinder im Grundschulalter dorthin schicken, damit die Kinder ihre Handschrift verbessern können, bevor sie auf die Mittelschule gehen, wo es viele benotete Aufgaben gibt. Vor etwa 10 Jahren waren die Kursteilnehmer meistens Jungen und Schülerinnen machten einen Anteil von etwa 10% aus. Zurzeit ist deren Anteil auf über 30% gestiegen. Man habe früher gesagt, dass Mädchen allgemein eine ordentlichere und schönere Schrift haben als Jungen. Das stimme aber nicht mehr unbedingt. Gleichzeitig gibt es immer mehr junge Erwachsene, die an der Schönschreibkunst interessiert sind. Yu Hyun-dok, Vorsitzender des Koreanischen Kalligrafieverbandes, sagt, noch vor 5 Jahren habe es kaum junge Menschen in ihren 20ern und 30ern gegeben, die sich für die Kalligrafie interessieren. Zurzeit gibt es 2 oder 3 junge Menschen am Tag, die sich bei ihm wegen der Kalligrafiekurse erkundigen. Auch Erwachsene, die sich auf ein Staatsexamen vorbereiten, wollen ihre Handschrift verbessern und besuchen einen Kalligrafiekurs. Ein Mann, der sich auf ein Staatsexamen vorbereitet, um ein staatlich geprüfter Techniker zu werden, besucht seit etwa 3 Monaten einen solchen Kurs. Denn er befürchtet, dass seine unleserliche Handschrift bei der Bewertung nachteilig wirken kann. Eine Untersuchung hat ergeben, dass auch in China die digitale Generation die chinesische Schrift zwar lesen kann, aber es schwierig findet, flüssig zu schreiben. Bei der Benutzung der Tastatur werden die chinesischen Schriftzeichen mit lateinischen Buchstaben eingegeben. Deshalb hätten sie Schwierigkeiten, wenn sie die chinesischen Standardschriftzeichen von Hand schreiben wollen. Experten sagen, man könne das Denkvermögen noch stärker fördern, wenn man mit der Hand schreibt, statt zu tippen. Schreibt man etwas mit der Hand, bleibe dies noch länger im Gedächtnis. Zusätzlich habe es die Wirkung, die Kreativität und Geduld zu fördern. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Lonely, gesungen von Jung Hyun. Danke Ihnen fürs Zuhören und tschüss, bis zum Donnerstag.